Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. An diesem Donnerstag wählen die Briten ein neues Unterhaus. Wie die Stimmung unter den Wählerinnen und Wählern in Nordirland ist, das erklärt Ihnen in dieser Sendung mein Kollege Martin Aljot. Und in Finnland will die Koalition heute eine neue Regierungschefin bestimmen. Wer die Sozialdemokratin Sanna Marin ist und warum es für die EU wichtig ist, dass gerade Finnland aktuell stabil regiert wird, dazu gleich mehr. Nicht einmal 2 Millionen Menschen leben in Nordirland und entsprechend dünn sind die Nordiren auch im britischen Unterhaus vertreten. Gerade einmal 18 von 650 Sitzen stehen ihnen zu. Auf die nordirischen Stimmen kommt es in der Regel also eher nicht an. In der vergangenen Legislaturperiode aber hatten 10 nordirische Abgeordnete eine ungewohnte Macht. Das waren die Parlamentarier von der Democratic Unionist Party, der DUP. Sie stehen für den Brexit und nur mit ihrer Hilfe hatte die konservative Tory-Regierung eine Mehrheit im Unterhaus. Übermorgen wird im Vereinigten Königreich wiedergewählt und Boris Johnsons Konservative wollen nach dieser Wahl möglichst alleine regieren. Martin Aljot, wie ist denn die Stimmung unter den Wählern in Nordirland? Kann sich Johnson da Hoffnung machen?
Letzteres glaube ich nicht, denn die nordirische Parteienlandschaft unterscheidet sich dramatisch von der britischen. Die Unterscheidung in Parteien in Nordirland ist nicht von Ideologie bestimmt, sondern von Konfession, also katholisch oder protestantisch, und Identität, also britisch oder irisch. Die Labour-Partei, die Liberaldemokraten, treten gar nicht an in Nordirland mit der etwas fadenscheinigen Behauptung, sie hätten Schwesterparteien in Nordirland. Die Konservativen stellen zwar in gewissen Wahlkreisen Kandidaten, die aber gänzlich chancenlos sind.
Die Parlamentarier von der DUP, die waren ja zuletzt das Zünglein an der Waage. Könnte das denn wieder so werden?
Nein, die Entwicklungen im Brexit-Prozess der letzten Wochen und Monate haben zu einer gänzlichen Entfremdung zwischen der konservativen Partei und Boris Johnson im Besonderen auf der einen Seite und der Democratic Unionist Party geführt, weil ja Johnsons eigener Scheidungsplan, den er mit der EU ausgehandelt hat, eine Grenze in der irischen See, also innerhalb des Vereinigten Königreichs, vorsieht. Und das hat ihm die Democratic Unionist Party nicht verziehen. Johnson hat somit gar keine möglichen Verbündeten in einem neuen Unterhaus. Er muss die absolute Mehrheit aus eigener Kraft schaffen.
Die Nordiren hatten ja eigentlich mit einer Mehrheit von 56% auch deutlich gegen den Brexit gestimmt. Wie stellen sich denn jetzt in Nordirland die Brexit-Gegner in diesem Wahlkampf auf?
Das ist das Bemerkenswerte, glaube ich, an diesem Wahlkampf, dass hier eine Art von Zweckbündnis geschlossen wurde unter verschiedenen Parteien, die eigentlich nur ihre Ablehnung des Brexit teilen. Einige Kandidaten sind gezielt in den Ausstand getreten, um die 10 Abgeordneten der Democratic Unionist Party zu stürzen, um deren Zahl zu verringern. Und das sieht eigentlich ganz erfolgsversprechend aus.
Können Sie das ein bisschen näher erklären? Wie funktioniert das dort?
Nehmen Sie den Wahlkreis Südbelfast, den die DUP vor 2 Jahren erobert hatte, wo nun die Sinn Féin-Partei, also einstmals der politische Arm der irisch-republikanischen Armee, in den Ausstand getreten ist, damit die gemäßigten Nationalisten, die SDLP, Sozialdemokratische Partei, hier eine Chance haben. Und ich meine, das wird auch geschehen, wenn eben die Anti-Brexit-Stimmen gebündelt werden auf diese gemäßigte Sozialdemokratin.
Was für eine Verschiebung hat es also durch den Brexit beim Wählerverhalten in Nordirland gegeben?
Das ist das Perverse. Der Brexit hat das politische Klima in Nordirland, ich glaube, dramatisch vergiftet. Auch zwischen Nordirland und der Republik, auch zwischen der Republik und London. Aber der Nettoeffekt ist etwas paradox. Oder ich meine jedenfalls, er wird das sein, dass nun auch gemäßigtere Stimmen nicht nur die Schreihälse von protestantischer und katholischer Seite wie bisher in den letzten 2 Jahren im Unterhaus vertreten sein werden.
Das heißt, es wird also gemäßigter?
Ich meine ja, zumindest wird es derartige Stimmen im Unterhaus geben. Sinn Féin, wie erwähnt, politischer Arm der irisch-republikanischen Armee, nimmt ihre Sitze ja nicht ein. Das heißt, es ist ein bisschen ein Spiel, muss man sagen, die extremeren Protestanten zu stürzen. Aber es kommt kein Ersatz ins Unterhaus, weil Sinn Féin im Falle eines zusätzlichen Sitzes einfach zu Hause bleibt, weil sie aus postkolonialen Gründen das Westminster-Parlament nicht anerkennen.
Martin Alliot fasste für Sie vor den Wahlen zum britischen Unterhaus an diesem Donnerstag zusammen, wie die Nordiren abstimmen könnten. Der erste sozialdemokratische Regierungschef in Finnland seit 20 Jahren, der hielt sich in seinem Amt gerade einmal 6 Monate. Antti Rinne war vergangene Woche zurückgetreten nach einem Streik über geplante Gehaltskürzungen bei Postmitarbeitern. Diese instabilen Regierungsverhältnisse kommen für Finnland zu einer Unzeit, denn Finnland hat noch bis Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft inne und ist somit dafür zuständig, den EU-Haushalt mit den Mitgliedstaaten zu verhandeln, ja, und ihn am Ende auf die Beine zu stellen. Wohl auch deshalb einigten sich die finnischen Sozialdemokraten nach nur wenigen Tagen auf eine Nachfolgerin, die auch bereits heute vereidigt werden soll. Sanna Marin wäre dann die jüngste europäische Regierungschefin. Gunnar Köhne stellt sie Ihnen vor.
Da ist selbst die finnische Opposition mächtig stolz. Dass alle 5 Parteien der derzeitigen Mitte-Links-Koalition von Frauen geführt würden, davon 4 unter 40 Jahren, sei Grund zum Jubeln, schreibt der ehemalige konservative finnische Ministerpräsident Alexander Stubb auf Twitter. Das zeige, dass Finnland ein modernes und progressives Land sei. Finnlands neue Regierungschefin und Hoffnungsträgerin heißt Sanna Marin und ist 34 Jahre alt. Nach dem knappen Wahlsieg ihrer sozialdemokratischen Partei im April ging sie zunächst als Transportministerin ins Kabinett ihres Parteivorsitzenden Antti Rinne. Doch der musste zurücktreten, nachdem er während eines landesweiten Poststreiks unglücklich agiert hatte und die Zentrumspartei daraufhin mit der Aufkündigung der Koalition drohte. Marin muss nun das Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen, Linkspartei, Zentrum und der Partei der schwedischen Minderheit zusammenhalten. Am Montag wandte sie sich nach ihrer Nominierung zunächst an ihre Parteigenossen. Was wir jetzt brauchen, sind nicht noch mehr Worte, sondern Taten aller an der Regierung beteiligten Parteien, damit das Vertrauen der Bevölkerung wiederhergestellt wird. Lasst uns zusammenstehen und gemeinsam für eine soziale, wirtschaftliche und ökologisch nachhaltige Gesellschaft arbeiten. Schon mit 27 leitete Marin die Stadtverordnetenversammlung ihrer Heimatstadt Tampere. Sie ist als ehrgeizig und zielstrebig bekannt. Dabei hatte sie keine leichte Kindheit und Jugend. Sie stammt aus einer Arbeiterfamilie, der Vater ist Alkoholiker. Nach der Trennung der Eltern verliebt sich die Mutter in eine Frau. Als Kind gleichgeschlechtlicher Eltern erlebt Sanna Marin Ausgrenzung, lernt aber auch weibliches Selbstbewusstsein. Mit 20 schließt sie sich den Sozialdemokraten an, weil sie, wie sie sagt, die Welt zu einem besseren Ort machen will. Ihr Studium der Verwaltungswissenschaften finanziert sie durch Jobs selbst. Heute ist Marin verheiratet und Mutter einer fast 2-jährigen Tochter. Das Aufsehen um ihr Alter kontert sie nach ihrer gestrigen Wahl finnisch trocken so. Ich persönlich habe mir über mein Alter oder mein Geschlecht keine Gedanken gemacht. Ich denke allein an die Gründe, die mich in die Politik gebracht haben und an die politischen Zusagen, mit denen wir bei den Wahlen das Vertrauen des finnischen Volkes gewonnen haben. Die Wahl Marins bedeutet einen Linksruck der finnischen Sozialdemokraten. Besonders in der Umwelt- und Klimapolitik befürwortet sie einen strikteren Kurs. Bislang gilt in Helsinki die Vorgabe, bis 2035 klimaneutral zu werden. Doch Marin würde gerne früher aus allen fossilen Brennstoffen aussteigen. Das könnte den Höhenflug der rechtspopulistischen Partei Basisfinnen weiter beflügeln. Die stehen in Umfragen derzeit auf dem ersten Platz. Die Sozialdemokraten sind demnach nur noch viertstärkste Partei. Die Frau mit den langen dunklen Haaren, so die Hoffnung der finnischen Genossen, soll den Abwärtstrend ihrer Partei aufhalten. Wir haben viel zu tun, sagte Sanna Marin nach ihrer Ernennung und entschwand zu einer ersten Koalitionssitzung. Tatsächlich hat es die neue Ministerpräsidentin gleich mit einem weiteren großen Streik zu tun. Seit Montag befinden sich 100.000 Beschäftigte in der Chemie- und Papierindustrie in einem dreitägigen Ausstand.
Gunnar Köhne stellte Ihnen die Sozialdemokratin Sanna Marin vor, die heute zur Ministerpräsidentin von Finnland gewählt werden soll. Lange schien es so, als könnte das Wendegeschehen in den anderen Ostblockländern der kommunistischen Diktatur in Rumänien nichts anhaben. Auch weil es in den letzten Herrschaftsjahren von Diktator Ceausescu kaum Dissidenten gab, denn wer dem Regime widersprach, musste den Geheimdienst fürchten. Einer, der sich traute, gegen das Regime aufzustehen, war der Pfarrer der ungarischen reformierten Kirche in Timișoara, László Tökös. Er gilt als derjenige, der die Revolution überhaupt auslöste. Eigentlich ein Volksheld also. Heute aber steht er in der Kritik, wie Laila Knüppel und Manfred Götzke berichten.
Yeah, so, and we...
Für die Rückgabe haben wir 18 Jahre gekämpft, damit wir diese Kirche dort wiederbekommen.
Szilágyi Zsolt zeigt auf das neu renovierte Gebäude der Ungarischen Universität von Oradea.
Das Gebäude hat unsere Kirche der Ungarischen Universität übertragen. Und so konnten wir sie wieder eröffnen. Die Kommunisten hatten sie in den 50ern zu einem Teil der rumänischen Universität gemacht. Auch nach der Wende wollte der Staat es nicht ändern. Und so haben wir das selbst in die Hand genommen.
30 Jahre liegt die Wende zurück. Und in diesen 30 Jahren ist es der ungarischen Minderheit hier in Oradea im Westen Rumäniens gelungen, vieles aufzubauen, findet Zsolt. Eigentlich könnte er noch Stunden über die vielen Erneuerungen sprechen. Dann kommt aber sein Arbeitgeber, László Tökös. Pfarrer, Bischof, EU-Parlamentarier, Universitäts- und Parteigründer. Und der Mann, dessen Name in keinem Buch über die rumänische Revolution fehlt. Schließlich hat er den Aufstand ausgelöst. Unscheinbar, eine Aktentasche in der Hand, eine Zigarette im Mund, kommt er über den Universitätsplatz getrottelt.
Yes, it was the headquarters of the Hungarian Reformed Church District of Oradea.
Wer sein Gesicht nicht kennt, der könnte ihn für einen Englischlehrer oder einen Finanzbeamten halten. In welcher Sprache wir denn das Interview führen wollten, fragt der 67-Jährige im Büro, während er seine Zigarette zu Ende raucht. Am liebsten möchte er Ungarisch sprechen, Rumänisch eher nicht. Dann schon besser Englisch. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die ungarische Minderheit unter dem Ceausescu-Regime besonders zu leiden hatte.
We are a double minority Wir waren eine doppelte Minderheit, eine ethnische und eine religiöse. Auch deswegen haben wir stärker gegen das Regime revoltiert. Die unterdrückten Minderheiten haben schon eine entscheidende Rolle gespielt beim Fall des Kommunismus, so wie es bei mir und meiner Kirche der Fall war. Es war klar, dass wir allein diese Revolte nicht gewinnen konnten, aber wir waren genug, um sie auszulösen.
Damals leitete Tökes die Gemeinde der reformierten ungarischen Kirche in Timișoara und predigte offen über die Situation in Rumänien. Im Winter 89, als im Nachbarland Ungarn der eiserne Vorhang schon längst weg war.
Ceaușescus Plan, die Dörfer zu systematisieren, war für mich und viele andere der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. 7000 Dörfer sollten zerstört werden. Das konnte ich als Christ nicht akzeptieren. Das ließ mich die Mauer des Schweigens brechen.
In seiner leisen, bescheidenen Art wirkt er so gar nicht wie ein Revolutionär, der unerschrocken gegen ein ungerechtes Regime kämpft.
Für mich war der Protest damals alternativlos. Aber mir war klar, wenn wir nicht gewinnen, würde das, ich will nicht pathetisch werden, unseren Tod bedeuten. Und unsere Hoffnungen waren nicht groß. Ein paar Tage vorher, am 14. Dezember, war Ceaușescu ja wiedergewählt worden, unterstützt von allen Kirchenführern, auch meinem Bischof.
Der wollte seinen Pastor deshalb in ein Dorf strafversetzen. Doch Tökes weigerte sich zu gehen. Seine Gemeinde unterstützte ihn, hielt Mahnwachen in der Kirche.
Von da an haben sich die Ereignisse überschlagen. Der Protest gegen meine Abberufung vor meiner Kirche wandelte sich zu einem Protest gegen Ceaușescu. Das war der Auslöser.
Tökes wurde schließlich von der Securitate abgeholt. Die Massenproteste in Timișoara gingen jedoch weiter. Eigentlich sollte Tökes Platz in der rumänischen Geschichte klar sein. Doch noch immer muss er um die Deutung der Ereignisse kämpfen, berichtet er. Ehemalige Offiziere des rumänischen Geheimdienstes behaupteten kürzlich im Fernsehen, Tökes sei CIA-Spion gewesen.
Ich klage gerade dagegen, aber es ist ein seltsames Gefühl, dass ich immer noch gegen sie ankämpfe. Es ist schon ziemlich desillusionierend und anstrengend.
Auch 30 Jahre nach der Wende würden die Altkommunisten oder deren Kinder die Geschicke des Landes bestimmen, meint Tökes.
Rumänien ist der Rekordhalter, was die Wiederherstellung kommunistischer Verhältnisse betrifft. Nur bei uns war bis vor ein paar Monaten noch eine postkommunistische Partei an der Macht. Und auch jetzt wird sich nicht viel ändern. Alle politischen Parteien, die gesamte politische Klasse ist vergiftet vom Kommunismus.
Auf dem Tisch vor Tökes liegen einige Broschüren. Eine mit dem Titel »Die Rache der Revisionisten«. Auf dem Buchdeckel ist der Stern von Rumänien abgebildet, der höchste Orden des Landes. Dieser wurde Tökes für seine Verdienste in der Revolution verliehen, vor 3 Jahren, dann aber wieder aberkannt, weil er angeblich Separatismus fördere.
Ich habe nur gesagt, dass die ungarische Minderheit hier Schutz braucht vom ungarischen Staat. Diese Aussage verletzt ja nicht die Souveränität des rumänischen Staates.
Bis heute kann er nicht verstehen, dass es ausgerechnet der Staatspräsident Klaus Iohannis war, der ihm den Verdienstorden aberkannte. Schließlich sei dieser selbst Angehöriger einer Minderheit.
Dieser Akt des Präsidenten verletzt die Würde aller Revolutionäre von Timișoara. Der Orden wurde dafür verliehen, dass wir aufgestanden sind für die Freiheit. Wir haben damals einen Kampf um Leben und Tod geführt. Das ist eine Schande für den rumänischen Staat, dass so etwas passieren kann, 30 Jahre nach der Revolution.
Sagt der Pfarrer Laszlo Tökes, der in Rumänien vor 30 Jahren die Revolution auslöste. Manfred Götzke und Laila Knüppel haben ihn getroffen. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. In Tag für Tag mit meiner Kollegin Monika Dittrich hören Sie gleich, was Frauen, die in Gefangenschaft der Terrorgruppe Boko Haram waren oder sich sogar freiwillig angeschlossen haben, darüber berichten. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.